ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir machen heute Workshop Talk. Es kommt mir so lange vor, seit wir das gemacht haben, aber das liegt daran, dass wir letztes Mal eine Bonusfolge aufgenommen haben. Ab und zu muss das ja auch mal sein.
Ja, aber das bedeutet aber auch, dass die letzte Werkstattfolge jetzt 6 Wochen her ist, statt nur 4.
Ja, das stimmt.
Das heißt, es ist jetzt schon ein längerer Zeitraum, über den wir sprechen.
Ja, das stimmt. Da ich den ganzen Juni quasi gar nichts getan habe, kommt es mir jetzt nicht so viel länger vor, weil ich hätte eh nichts zu erzählen gehabt, aber
okay.
Ist ja nicht so schlimm. Aber wir haben ja jetzt Juli, ne? Wir sind ja jetzt einen Monat weiter, von daher ist alles gut. Also viel beizutragen habe ich wie immer nicht, vorbereitet bin ich wie immer auch nicht. Also alles quasi wie immer, kann sich nur um eine 3-Stunden-Folge handeln und ich denke mal, du hast eine Liste, weil du hattest gerade erzählt, dass du eine Liste hast. Von daher vertraue ich jetzt einfach mal darauf, dass du jetzt anfängst, irgendwas Interessantes zu erzählen und ich komme dann rein.
Okay, ja. Muss ich hier nur ein so Bookmark machen? Ja, mein Juni und Ende Juni und Anfang Juli, beziehungsweise Großteil des Juli. Lass mich hier mal auf meinen. Was habe ich denn da gemacht? Ich habe einen Exorzismus habe ich im Juni geschrieben, aber darüber habe ich, glaube ich, in der Werkstattfolge Juni schon drüber erzählt.
Das kommt mir vage bekannt vor zumindest, ja. Aber das heißt ja jetzt nichts.
Ja,
kannst du es mir auch sonst erzählt haben?
Nee, ich erinnere mich daran, dass ich das Wort Exorzismus in unsere Folgenbeschreibung geschrieben habe. Kann ein Irrtum sein, aber ich glaube, das ist so.
Okay.
Ja, nee, die war, glaube ich, die haben wir, glaube ich, irgendwie, die kam, glaube ich, am 10. oder am 17. raus oder sowas. Genau, ja, den habe ich geschrieben und das war ein großer Spaß und das ging alles super schnell und habe irgendwie mehrere Tage hintereinander irgendwie so, ach ja, mal 1000 Worte, mal 900 und dann mal 500, was für mich enorm viel ist. Und ja, dann war ich damit erstmal durch und dann war so, und was jetzt? Und dann bin ich einfach meiner Muse nachgelaufen. Die ist dann so gehüpft im Wechselschritt zu einer anderen Szene und da habe ich so ein bisschen reingelesen und dann habe ich nach dieser Szene weitergeschrieben beziehungsweise überarbeitet, was nach dieser Szene kam. Und das war dann wieder so, wo ich merke, dass ich mich irgendwie wirklich, wirklich immer noch Probleme habe, mich wieder damit abzufinden, dass das jetzt wieder das produktive Schreiben ist und nicht mehr irgendwie das Überarbeiten. Und ich habe schon so oft darüber gesprochen, dass das ein Problem ist, mich da wieder reinzufinden. Aber es ist irgendwie jedes Mal, wenn es gut läuft und ich ordentlich viel produziere, ist mein Hirn wieder so, ja, yay, jetzt ist es wieder so, dass wir die ganze Zeit kontinuierlich ganz doll viel arbeiten. Und dann crashe ich in das Problem rein, das nächste. Oder dass ich nicht weiß, wie es weitergeht. Und das ist irgendwie, es ist so frustrierend, weil man sollte nicht meinen, dass ich das irgendwie 10 Jahre vorher oder, ja, nicht 10 Jahre, aber die 7 Jahre oder 7 Jahre? Ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall viele Jahre in diesem Zustand zugebracht habe und wir auch irgendwie in vielen Werkstattfolgen irgendwie schon darüber gesprochen haben, dass Schreiben daraus besteht, dass man schreibt und dann läuft es und dann bam, kommt das nächste Problem. Und dann hängt man wieder in diesem Problem fest. Und dann läuft es wieder für ein Weilchen und dann bam, kommt das nächste Problem. Man hängt wieder in einem Problem fest. Ich verstehe auch nicht, warum das so schwer ist irgendwie. Das wahrscheinlich, weil es einfach so frustrierend ist und man möchte es einfach lieber verdrängen. Man möchte einfach lieber nicht darüber nachdenken, aber es ist auch schon so ein bisschen kontraproduktiv, weil ich ja an dem, dass ich, wenn ich dann wieder in ein Problem reingerannt bin, dass ich darunter irgendwie so ein bisschen leide, ist, dass ich halt dann denke so, oh nein, ein Problem, es geht nicht so weiter wie sonst, oh nein, anstatt mir zu denken so, ja, hallo, wir schreiben ein Buch, so ist das beim Schreiben. Und dann lösen wir jetzt dieses Problem und dann geht das auch wieder weiter. Das wäre irgendwie wesentlich konstruktiver und wesentlich, ja, mit wesentlich weniger Heulen und Zähneknirschen verbunden. Aber ja, so ist das halt einfach nicht.
Ja, das stimmt.
Und das
wenn es leicht wäre, könnte es ja jeder machen. Ne?
Genau. Naja, aber dieses Problem, das ich dann hatte, wegen dem ich dann irgendwie nicht weitergekommen bin, weil ich irgendwie jetzt nicht wusste, Moment, muss ich einen Bookmark machen? Weil ich jetzt nicht sicher war, wie reagiert jetzt Ginny im Nachhinein auf diese Szene. Also, ne, das erste war, dass ich nochmal für mich feststellen musste, so, okay, Ginny ist kein Reader-Surrogate. Ginny ist nicht in dieser Geschichte, um irgendwie die Perspektive einer vermuteten Leserschaft zu übernehmen. Und sie ist nicht dazu da, um irgendwie die, in Anführungszeichen, normale Person in dieser durchgeknallten Welt zu sein. Sondern sie hat ihre eigene Durchgeknalltheit und sie hat ihre eigenen Erfahrungen, auf Basis derer sie irgendwie auf diese Ereignisse reagiert. Und das ist halt, das sind halt dann ihre Reaktionen, sind dann halt nicht so, wie die bei jemandem wären, wenn man irgendwie den Rando von der Straße nimmt und in diese Ereignisse reinploppen würde. Dann, ja, diese Person würde völlig anders reagieren. Das stimmt wohl. Und eine Leserschaft würde sich das angucken und sich denken, wenn ich in dieser Situation wäre, würde ich mich aber ganz anders verhalten. Ja, das liegt daran, dass du bist und nicht Ginny. Und ich meine, das hatten wir ja bei Joanna und Louis und Seraphine auch schon, dass die Leute irgendwie sagen, ja, ich verstehe nicht, warum die sich so verhalten. Und ich so, ja, vielleicht so. Oder sie sagen, ich hätte mich da aber anders verhalten. Also ja, das liegt daran, dass du bist und nicht irgendwie einer von diesen Charakteren. Und vielleicht konnte ich es nicht so hundertprozentig rüberbringen, die Gründe für dieses Verhalten, das sie zeigen, aber es ist in sich konsistent, es ist in sich logisch, es ist das, was diese Charaktere tun würden, weil ich sehr großen Wert darauf gelegt habe, beim Schreiben rauszufinden, was das ist, was diese Charaktere tun würden in dieser Situation. Aus ihrer inneren Motivation raus und mit ihren inneren Interessen. Und
das ist ja das, was ich so faszinierend finde an den Leuten, die mir erzählen, sie können keine Ich-Erzähler-Bücher lesen, weil dann würden ja die Charaktere plötzlich Entscheidungen treffen, die sie ja selber nie getroffen hätten. Und dann würde sie das ja rausbringen aus der Perspektive. Das ist das Weirdeste, was ich je gehört habe. Also ohne jetzt irgendwie auf diese Leute irgendwie, ne, so mich lustig machen zu wollen oder so. Aber ich bin nie auf die Idee gekommen, dass ich ein Ich-Erzähler-Buch lese und davon ausgehe, dass das Ich in dem Buch ich bin. Also,
Ja, das ist in der Tat, das finde ich auch eine etwas merkwürdige Betrachtungsweise oder eine Betrachtungsweise, die mir sehr fern ist.
Ich dachte mir noch so, und dann machen die ja irgendwann Sachen, die ich niemals machen würde, wo ich mir denke, ja, aber diese Charaktere sind ja auch jemand, der nicht du bist. Also ich meine, es fängt ja meistens schon damit an, dass die nicht deinen Namen haben und nicht da, ne, nicht irgendwie
deine Lebensumstände
Steuerberater sind oder so, sondern halt irgendwie eine fiktive Figur in einem fiktiven, ne, egal. Das ist ein anderes Thema und soll ein anderes Mal erzählt werden, aber ne, das war so diese Extreme Immersion Anspruch, der da irgendwie so für mich irgendwie hinterstand. Ich dachte so, das kann niemand erfüllen. Dann musst du deine eigene Self-Insert-Fanfiction schreiben. Dann kannst du das vielleicht irgendwie erfüllt sehen. Ansonsten, ja, nee, sorry, kannst du dann leider keine Ich-Erzähler-Bücher lesen. Ich frage mich dann aber auch, was machst du, wenn Freunde dir was erzählen? Weil wenn ich jemandem was erzähle, dann sage ich ja auch, ich ging die Straße runter. Und denkst du dann auch, du gehst die Straße? Also, ich verstehe es nicht. Das ist in meinem Kopf ist das sehr, sehr weird.
Ja, auf jeden Fall.
Anyway.
Naja, aber ich habe dann jedenfalls eingesehen, dass da nochmal so ein bisschen Method Acting angebracht ist, was mir auch gleich komische Blicke von meinem Mann eingebracht hat, weil ich halt in meinem Zimmer an einem Seeufer geknäht habe, gehockt habe und irgendwie einen Stein aus dem Wasser geholt habe, während mein Mann vorbeikam und er sah so durch die geöffnete Zimmertür zu mir und runzelte die Stirn, legte den Kopf leicht schief und ging dann weiter.
Ja, nun.
Vor allem dieses, er ging dann weiter. Das war irgendwie so der Moment, wo ich mir dachte, so, okay, das ist alles verloren, weil er hätte mich ja auch fragen können, was ich denn da mache. Aber er hat sich gedacht, ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Ich möchte es nicht wissen, was sie gerade tut. Oder vielleicht hat er sich auch gedacht, okay, vielleicht arbeitet sie gerade an einer Szene und ist da gerade irgendwie immersiv und ich will sie jetzt nicht stören, aber sein Blick war schon sehr so, what the fuck is going on? Aber da, ich rede ja immer in Schwärme, in sehr hohen Tönen vom Method Acting als Methode zum Probleme lösen beim Schreiben und das war auch diesmal, das war so auszuagieren, wie Ginny irgendwie an diesen See runtergeht und wie sie irgendwie da mit dem Tentakelmonster interagiert und so, das sind so viele Sachen, die einem irgendwie, wenn man auf seinem Platz sitzt und einfach sich nur so vorstellt, was denn da wäre, kann einem in dem Moment gar nicht wirklich einfallen. Also kann schon, aber es ist halt schwieriger. Während du halt, wenn du das ausagierst und irgendwie sagst, okay, jetzt stehe ich hier an diesem Seeufer und jetzt sehe ich diese Sache und dann passiert das und das. Die Optionen, die du hast und was irgendwie so natürlicherweise einfach passiert, dazu braucht es einfach Method Acting. Und ich habe halt eine Möglichkeit gefunden, diese Szene und Ginnys Dispo und Ginnys Gedanken und Gefühle zu verstehen und halt zu sehen, weil als ich mir das zuerst nur so in meinem Kopf ausgedacht habe, ohne Method Acting, war es so, dass sie irgendwie da rausgeht und sie ist irgendwie sauer. Und das passte aber nicht zu dem, wie es danach weitergehen würde. Weil ich weiß halt, was danach passiert. Und wenn sie wütend aus dieser Szene rausgeht, kann das halt so nicht passieren. Weil dann muss ich mir irgendwelche Gründe aus dem Arsch ziehen, warum sie danach nicht mehr wütend ist. Und während ich halt so quasi Ginny verkörpernd an dem in meinem Zimmer imaginierten Seeufer stand, wurde mir halt klar, was passiert weiter draußen an diesem See, dass sie nachdenklich aus dieser Szene rausgeht, anstatt sauer. Halt schon verunsichert und so, aber mit einer Richtung, die mit dem vereinbar ist, was danach passiert. Weil, ne, ich behalte mir mal vor, dass ich irgendwie im Nachhinein feststelle, dass sie doch noch irgendwie sich anders verhält oder dass da doch noch irgendwie Nuancen sind, die jetzt ich bisher mir noch nicht aufgefallen waren, die aber dann später irgendwie wichtig wären, weil das irgendwie kumuliert und ne, Schmetterlingseffekt und so. Aber jetzt funktioniert das erstmal so weit. Und ich glaube, während ich jetzt so über das Method Acting rede, muss ich, glaube ich, die Stelle, wo ich jetzt gerade hänge, auch wieder irgendwie so angehen, dass ich da nochmal eine Verkörperung versuche, um zu sehen, was denn da jetzt ist. Weil, ja. Genau. Das habe ich gemacht. Method Acting ist super. Ihr solltet alle Method Acting betreiben, um eure Szenen. Also ich meine, es ist natürlich jetzt nicht wirklich Method Acting. Method Acting ist noch was anderes, aber ich benutze diesen Begriff halt, weil ich finde, der passt. Genau. Hast du eigentlich mal Probleme durch Method Acting gelöst?
Also
bestimmt. Erzähl doch.
Ja, ja. Ich stehe jetzt meistens nicht so wirklich auf und spiele Sachen in meinem Zimmer nach. Das jetzt nicht unbedingt. aber, ne, also wie gesagt, wir haben ja im Podcast in irgendeiner in irgendeiner Jubiläumsfolge haben wir ja auch schon mal Happy, Angry, Sad gespielt, quasi. Aha. Das ist auf jeden Fall eine Actors-Training-Übung, die ich immer noch gerne mache, weil wir ja auch schon öfters darüber gesprochen haben, dass ich sehr lange Zeit das Problem hatte, dass meine Charaktere immer auf dieselbe Art und Weise wütend waren und immer alle auf dieselbe Art und Weise fröhlich waren und so. Und um da so ein paar Nuancen rauszuarbeiten, ist sowas halt einfach mal körperlich zu machen tatsächlich auch sehr hilfreich. Sich einfach mal so in die Körperhaltung zu bewegen, dafür muss man ja jetzt nicht großartig irgendwie rumlaufen, springen und hüpfen und tanzen oder so, aber sich einfach mal in die Körperhaltung zu begeben von jemandem, der halt eher so ein, ne, so, ich sag jetzt mal, der jetzt eher so ein still wütender Typ ist, und dann hast du jemanden, der ist halt irgendwie sehr exaltiert in seinen Bewegungen und dann auch in seinen Emotionen und so und dann alles irgendwie so dazwischen. Das kann halt schon hilfreich sein, auch um so ein bisschen Körpersprache zu beschreiben, weil ich halt nicht so gerne mit, wenn ich halt so längere Dialogsequenzen habe oder halt auch so, was mir ja immer passiert, worüber wir auch schon mehrfach gesprochen haben, irgendwie so Szenen, in denen halt so 10 Leute miteinander diskutieren müssen oder so. Benutze ich halt eigentlich ungern oder weniger gerne halt irgendwie so Inquits, also so, ne, flüsterte er, sagte er, fragte er, bla, sondern mach eigentlich lieber klar, wer gerade irgendwas sagt, durch halt Beschreibungen von Körpersprache oder wer gerade wo sitzt, oder das Wo ist nicht mal so entscheidend, aber wie die Leute sich so körperlich verhalten, also wer jetzt wie steht, wer welche Gesten macht, wer wie guckt von mir aus, aber ne, halt auch so kleinere Beschreibungen in der Mimik, damit man halt nicht immer darauf festgetackert ist, wo die Leute gerade hingucken, weil das ist halt das, also zumindest bei mir ist das so, das ist halt so der Default, zu dem man erstmal geht, wo gucken die Leute gerade hin? Oder wer guckt sich gerade an? Wo wirft wer welchen Blick hin? Das ist halt immer der Default. Aber das kannst du vielleicht einmal machen. Und wenn ständig irgendwelche Blicke irgendwo hingeworfen werden, oder was ich auch inzwischen nicht mehr lesen kann, obwohl ich natürlich weiß, was gemeint ist. Aber manche Leute schreiben halt auch so, seine Augen huschten durch den Raum. Und mein Kopfkino ist da beim eiskalten Händchen. Ich sehe da halt irgendwelche Augen rumrollen. Es tut mir leid.
H.P. Lovecraft hat eine Kurzgeschichte geschrieben, in dem er das alles sehr, sehr wörtlich genommen hat.
Ja, und es, weil ich halt auch schon solche Geschichten gelesen habe, du kannst das nicht mehr entwissen. Es gibt so Dinge, die setzen sich in deinem Kopf fest, und dann wirst du nie wieder sagen, dass Augen irgendwas tun, weil... Ne, das ist so der Default, aber das wird halt sehr schnell langweilig. Du kannst halt nicht in der Szene irgendwie 30 Mal schreiben, wer wen anguckt. Das ist halt super lame. Und dann hilft es halt irgendwie, sich mal in die Körperhaltung zu bewegen, um mal zu gucken, so, ja, aber wir haben ja noch andere Muskeln im Gesicht zum Beispiel, die sich bewegen können. Ne, was machen denn zum Beispiel deine Nasenflügel? Wie verhalten sich deine Nasenflügel, wenn du fröhlich bist? Überleg dir das mal.
Flaring Nostrils.
Ja, genau. Ne, aber das ist ja wieder wütend. Das ist ja auch schon wieder klischeehaft. Aber ne, so, weiß ich nicht. Das kann halt auch so zu netten kleinen Quirks führen. So, vielleicht hat dein Charakter halt irgendwie so den Quirk, ich kann mit der Nase wackeln. Vielleicht kann dein Charakter auch mit der Nase wackeln. Vielleicht wackelt dein Charakter mit der Nase, wenn er irgendwas total lustig findet, aber jetzt gerade nicht laut lachen will, weil die Situation einfach nicht dazu passt. Und ein anderer Charakter, der diesen Charakter sehr gut kennt, kennt diesen Quirk aber, und dann haben sie halt irgendwie so einen, ne, dann hast du sofort irgendwie so eine ganz andere Atmosphäre, in der du halt auch gleich irgendwie so Verbundenheit zeigst, die halt irgendwie viel tiefer gehend ist, als sie werfen sich einen Blick zu. So. Das ist so der Hauptgrund, warum ich halt irgendwie darauf stehe, irgendwie Mimik und sowas durchzuexerzieren. Das tue ich teilweise aber auch unbewusst beim Schreiben, habe ich schon festgestellt. Mein Mann hat mich schon so oft gefragt, ob ich irgendwas Furchtbares im Internet gelesen habe, weil ich anscheinend beim Schreiben oft sehr kritisch gucke. So.
Ja.
Ich so, nein, es ist wahrscheinlich einfach nur so, dass in der Szene wieder irgendwelche Eingeweide über die Wände verteilt werden und dann wollte ich das halt irgendwie mimisch darstellen oder so, keine Ahnung.
Aha. Nee, ich, wenn ich lese oder irgendwie Hörbuch zuhöre, ich verziehe dann auch öfter schon mal so das Gesicht, wenn irgendwie jemand was sagt und spreche das dann zum Teil stumm nach.
Ja. Dinge, die passieren.
Genau.
Naja. Ich habe es tatsächlich aber geschafft, das ist nicht wirklich Method Acting, aber ich möchte das kurz erwähnen, weil mir das gerade einfiel und ich es bestimmt wieder vergesse, wenn wir jetzt was anderes machen. Ich habe es tatsächlich letztens geschafft, in meinem Prokrastinationszyklus eine tatsächlich sinnvolle Lösung für ein Logistikproblem in einer Szene zu finden. Das fand ich auch faszinierend. Ja, ich hatte eine Szene und die Szene sollte in einem Kampf enden. Und dieser Kampf war halt logistisch so ein bisschen schwierig, weil ich hatte halt so verschiedene Dinge. Also ich hatte erstmal so 5 oder 6 verschiedene Leute, die an verschiedenen Stellen in diesem, also es ging um eine Straße und der Zugang zu dieser Straße war auch noch begrenzt, weil da war halt irgendwie, die Straße war halt blockiert. Und dann kommen halt Gegner von der einen Seite und du hast halt deine Party, die steht halt irgendwie so in dieser und dann, ne, wie gesagt, es war halt schwierig zu schreiben, weil Schreiben ist ein kontinuierliches Problem von Informationsmanagement und du musst es in deinem Kopf nicht nur irgendwie klar haben, sondern du musst es dann halt auch irgendwie so auf die Seite bringen, dass die Leute, die das lesen, sich das auch vorstellen können, was du meinst. Zumindestens halt irgendwie so, dass einigermaßen klar wird, wer ist jetzt wo? Wer bewegt sich wohin? Was ist das Problem? Wo sind die Obstacles auf dieser Und ich kam nicht weiter. Und weil ich nicht weiterkam und keine Lust mehr hatte und irgendwie Coping hatte, habe ich gedacht, ich schwänze jetzt irgendwie meine zweite Schreibrunde und spiele weiter Baldur's Gate, weil ich mir das letzten Monat gekauft habe und jetzt seit irgendwie 80 Stunden an diesem blöden Spiel festhänge. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass Baldur's Gate ein taktisches Rollenspiel ist. Das heißt, es gibt rundenbasierten Kampf. Das heißt, du kannst dir eine Map von oben angucken und deine Party irgendwie so Zug um Zug irgendwie bewegen und so. Und dann habe ich mir gedacht, das muss doch irgendwie möglich sein. So eine ähnliche Situation, wie ich sie gerade vergeblich versuche zu visualisieren, in diesem Spiel herzustellen, damit ich mal gucken kann, wie sich Gegner denn so bewegen. Ich meine, die sind jetzt KI-gesteuert, aber trotzdem. Aber das hat sogar einigermaßen funktioniert. Ich bin total stolz auf mich.
Ja. Ja, nee, so Orte visualisieren. Ich meine, wir hatten irgendwann mal eine Folge über Software und Hardware und so. Und da habe ich auch schon von Sweet Home 3D geschwärmt, indem ich, Louis Haus nachgebaut habe und Joannas Wohnung nachgebaut habe und Seraphins Wohnung in Paris nachgebaut habe und das alles nachgebaut habe, weil die Orte irgendwie zu sehen und man kann sich in Sweet Home 3D kann man sich halt, daher das 3D, kann man sich halt auch so quasi als Männchen in diesen, also diesen, das nicht nur als Plan von oben betrachten, sondern man steht dann quasi in diesem Raum drin und kann sich durch diesen Raum bewegen und das war schon sehr hilfreich so.
Alaias Tempel aus Illusion 1 habe ich mal in Sims gebaut. Damals.
Aha.
Ich glaube, Sims 2 war das damals noch, weil dieses Buch ist ja schon ewig, also zumindest diese Buchidee ist ja schon 20 Jahre alt oder so. Das stimmt. Den Tempel habe ich mal in Sims gebaut. Das war auch sehr hilfreich. Weil bei Sims hast du ja dann sogar noch Leute, die sich da durchbewegen müssen, können.
Ja. Ja, nee, ich werde mal Also ich meine, Ginnys Studentenwohnung, das ist einfach meine Studentenbude in Erlangen. Hm. Das ist 1:1 übernommen. Da,
Weg des geringen Widerstands.
Da habe ich, genau, da brauche ich jetzt nicht das. Ich meine, vielleicht baue ich es doch mal nach, weil es ist ein bisschen anders eingerichtet. Aber nicht viel. Aber Emmas Bude, also das Haus von Emma und ihren Müttern, das muss ich mal bauen, weil da haben sich jetzt noch so ein paar Sachen, haben sich noch aus logistischen Gründen geändert. Jetzt an meinem ursprünglichen Entwurf, den ich so im Kopf habe. Und ich glaube, vielleicht mache ich das einfach, fange ich damit nachher mal an, weil jetzt gerade schreibmäßig, ich meine, ich hatte jetzt diese Einsicht, dass Method Acting ja eigentlich ganz gut sein könnte, um das Problem zu lösen. Aber wenn ich jetzt so gerade so nachdenke, habe ich irgendwie gerade gar keine wirkliche Lust, dieses Problem zu lösen. Und das ist, wahrscheinlich liegt das daran, dass da noch andere Probleme sind. Aber ich habe jetzt auch gerade gar nicht wirklich Lust, nach diesen anderen Problemen zu suchen.
Ja, das verstehe ich. Motivation ist ein Faktor.
Ja, ich meine, das ist natürlich sonderbar an sich, weil normalerweise habe ich immer zumindest Lust, das Problem zu finden und zu lösen. Aber vielleicht ist es auch einfach tatsächlich so, dass ich jetzt Bock habe, gerade merke ich einen ziemlichen Motivationsschub und ziemlichen Bock drauf, das nachzubauen in Sweet Home 3D und gehe mal einfach aus, dass meine Muse jetzt gerade irgendwie so quasi an meinen Rockzipfeln, ich trage gerade sogar einen Rock, es ist so warm, dass ich einen Rock trage, Ela, an meinem Rockzipfel zieht, so von wegen so da ist die Lösung für das Problem, das du suchst. Das ist kein Ablenken, das ist keine Prokrastination, das ist jetzt legitimer Teil deines Arbeitsprozesses. Warum vertraust du mir nicht? Wir arbeiten doch schon so lange zusammen. Habe ich dich je belogen? Habe ich dir je einen schlechten Rat gegeben? Habe ich dir einen Rat gegeben, der so schlecht war, dass du es dir gemerkt hast, dass ich dir einen schlechten Rat gegeben habe? Ja, ich meine, vielleicht ist es das. Oh, da habe ich jetzt Bock drauf.
Wollte ich gerade sagen, manchmal muss man solchen Impulsen, auf die man jetzt gerade unfassbar Lust hat, auch mal nachgeben. Wer weiß, wozu es gut ist.
Ja, und außerdem ist es ja auch so, dass es zwingt mich ja keiner. Es hetzt mich ja keiner. Ich habe ja irgendwie keinen Supervisor, der irgendwie mir irgendwie regelmäßig über die Schulter kommt und der mir irgendwie Urlaubstage und Gehalt einkürzt, wenn ich nicht seinem Micromanaging irgendwie entsprechend arbeite.
Ja.
Ist ja auch noch so ein Ding. Warum mache ich mir überhaupt so einen Kopf darüber? Warum? Ich meine, ich bin jetzt 41 und ich bin nicht unsterblich und ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie so 10 Jahre für mein letztes Buch gebraucht. Das heißt, wenn ich jetzt für dieses Buch auch wieder so lange brauche, dann bin ich 50, wenn ich mit diesem Buch fertig bin. Und wenn ich dann für jedes weitere Buch auch noch 10 Jahre immer brauche ungefähr, wie viele Bücher kann ich dann in diesem Leben noch schreiben? Das ist irgendwie so ein bisschen so und so ein bisschen. Aber ich meine, der Prozess ist halt der Prozess. Und bloß, weil ich mir irgendwie denke, so, aber wenn ich jetzt irgendwie hier so 2, 3, ich meine, wenn ich jetzt hier 2, 3 Tage verschwende oder 4 oder auch mal eine Woche oder auch mal einen Monat, macht das den Braten wirklich fett?
Nee, wahrscheinlich nicht.
Ist das wirklich?
Und wie gesagt, vielleicht entdeckst du dabei eine Lösung, die dann dazu führt, dass du danach wieder sehr viel produktiver bist.
Genau. Und es ist ja auch, ich meine, ich schreibe ja auch nicht, um irgendwie fertig zu werden, sondern, weißt du, und dann wird der Tag kommen, an dem ich dann mit Eldritch fertig bin und dann wird es da auch wieder irgendwie 2 Jahre dauern, bis ich irgendwie dieses Buch loslassen und mich auf das nächste Projekt einlassen kann. Also sollte ich es genießen, solange es irgendwie da ist.
Ja, vielleicht.
Ach, Ela, die menschliche Psyche ist schon irgendwie. Die menschliche Psyche ist schon irgendwie so.
Das stimmt schon. Ich finde das ganz interessant. Ich lasse mir momentan von hörbuchmäßig eine Biografie von Leonardo da Vinci vorlesen.
Aha.
Weil ich irgendwie auf so einem Künstlertrip war. Ich habe halt irgendwie History Channel eingeschaltet, weil wir haben egal, das interessiert keinen. Wir haben unser Fernsehabo geändert und dann hatte ich zwischendurch irgendwie meine ganzen Doku-Sender nicht mehr und dann war ich ganz traurig. Und dann habe ich Vodafone angerufen und war ganz traurig. Und dann haben sie mir meine Doku-Sender wieder eingeschaltet. Also ich muss dafür natürlich bezahlen, aber trotzdem wieder eingeschaltet. Und dann konnte ich halt wieder National Geographic und History Channel gucken. Und History Channel gucke ich normalerweise relativ selten, weil die halt meistens so einen Kack wie Ancient Aliens zeigen, der mich nicht interessiert. Aber Dann war ich mal daran hängen geblieben, weil es war natürlich auch irgendwie kein seriöses Format, aber das erwarte ich beim History Channel auch nicht mehr. Aber es war zumindest halt irgendwie unterhaltsam. Es ging um verfluchte Artefakte. Und dann dachte ich mir, okay, wissenschaftlich unter aller Sau, aber zumindest für Plot-Bunnies kann man sich das ja mal angucken. Und da gab es halt eine Folge zu den schwarzen Gemälden von Goya. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Der Name Goya sagt mir auf jeden Fall was.
Okay, also ja, Goya war ja ein spanischer Maler und war halt erst, also so zeitgenössisch irgendwie bekannt für seine Hofporträts. Also der war halt irgendwie der Hofmaler von, ich glaube, 4 aufeinanderfolgenden spanischen Königen, weil die sind ja zwischendurch auch gestorben, wie die Fliegen. Aber ne, so diese typischen royalen Porträts, wie man sich das halt so vorstellt, ne? Also wie Ludwig der 14., aber halt spanische Könige, irgendwie so sehr Standard, halt so pompös mit Perücken und Plumphosen und was man halt so hat. Und irgendwann war er dann halt irgendwie nicht mehr in Mode oder nicht mehr in Favor, weil halt irgendwie seine Gesundheit auch sehr angeschlagen war im Alter. Ich glaube, er war halt irgendwie fast taub und irgendwie hatte Arthritis und keine Ahnung was alles. Und dann hat er sich halt in sein Landhaus zurückgezogen, um da halt seinen Lebensabend zu verbringen. Und als er dann gestorben war, hat man halt festgestellt, dass er halt die Wände seines Hauses, also die Tapeten in seinem Haus, halt bemalt hatte. Und diese schwarzen Gemälde sind halt eins gruseliger als das andere. Die sind wirklich alle komplett, also so komplett düster. Du hast halt so ein riesiges Mural, das halt irgendwie, ich glaube, in seinem Schlafzimmer hing oder so, wo es halt um so einen Hexensabbat ging mit so einem Ziegendämon und so. Dann hast du halt irgendwie Zeus frisst seine Kinder oder nee, Kronos frisst seine Kinder, das gegenüber von seinem Esstisch hing, was so ungefähr das verstörendste Bild ist, das ich je gesehen habe. Weil es halt wirklich so ein riesig, also für die Leute, die das Bild noch nie gesehen haben, ne, so eine riesige Gestalt mit so Wahnsinn in den Augen und so verfilzten Haaren, die halt irgendwie so riesige Hände in so einen blutigen Kadaver schlägt und so. Und dann stellst du dir vor, okay, das wolltest du jetzt haben als Deko in deinem Esszimmer. Okay. Ja,
war halt zu der Zeit sein Vibe.
Ja, also man geht davon aus, dass er halt so in dem letzten Jahrzehnt seines Lebens nicht unbedingt ein positiv fröhlich gestimmter Mensch war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber interessanterweise sind halt diese Bilder, die man dann halt irgendwann aus diesem Haus halt irgendwie rausgelöst hat, also die Tapeten halt vorsichtig abgelöst hat und halt irgendwie tatsächlich gerahmt hat, damit man sie irgendwo ausstellen konnte, so dass das innovativste Werk, was er je geschaffen hat, weil es halt nichts mehr mit irgendwelchen Standards und irgendwelchen hübschen königlichen Roben und halt so schon, das ist halt mega verstörend. Und weil diese Dinger halt mega verstörend sind und sie halt lange auch niemand ausstellen wollte, weil die halt so furchtbar deprimierend sind, gelten die halt als verflucht. Wo ich dann dachte so, okay, egal. Ist natürlich Bullshit. Aber ich fand halt das Plot-Bunny schön, dass man aus solchen Geschichten halt irgendwie ziehen kann. Mein Kopf ging halt sofort in so eine in so eine Cthulhu-eske oder so Kult, also das Rollenspiel-Kult in so, so eine Horror-eske Story, dass halt irgendwie so ein besessener Sammler halt alle diese 14 Gemälde erwirbt, um sie halt wieder in einem Haus, also in seinem Haus anzubringen und halt quasi irgendwie, ne, so Goyas Vision wieder auferstehen zu lassen. Und als er das dann macht, fangen schlimme Dinge an zu passieren, weil das halt irgendein fieses Monster beschwört oder so, wenn man die wieder in einem Haus ausstellt oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. So. Darüber, weil es in der nächsten Folge allerdings um die Mona Lisa ging, wo ich mir dachte so, naja, okay, das ist jetzt nicht unbedingt so ein gruseliges Porträt, bin ich aber dazu gekommen, dass ich dachte, ich hatte doch noch auf meiner Wunschliste diese Biografie von Leonardo da Vinci. Weil Leonardo da Vinci an sich ja auch ein interessanter Mensch war. Und der erste Satz in dieser Biografie fing halt irgendwie an mit, ne, er hatte Glück, dass er ein unehelicher Bastard war, weil ansonsten hätte er Notar werden müssen. Das fand ich einfach einen großartigen ersten Satz. Und deswegen wollte ich diese Biografie halt irgendwie schon was länger lesen. Und Leonardo da Vinci ist ja auch einer von den Künstlern gewesen, der Zeit seines Lebens, also entweder mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom zu kämpfen hatte, weil er es halt unfassbar schwierig fand, Dinge zu Ende zu bringen. Na, also auch die Mona Lisa hat er ja 35.000 Jahre mit sich rumgeschleppt von einem Wohnort zum nächsten, weil er sich nicht durchringen konnte, dieses Bild halt irgendwie als fertig zu deklarieren. Das war irgendwie für ihn irgendwie mental schwierig. Aber was ich halt interessant fand, weil die Story kannte ich halt, dass er halt irgendwie ständig Aufträge nicht zu Ende geführt hat, weil er in der Mitte von der Komposition plötzlich feststellte, dass das Projekt ihn nervt oder dass es ihn langweilt oder dass er da keinen Bock mehr drauf hat. Und bei den Sachen, die er halt irgendwie halbwegs fertig gemacht hat, halt irgendwie ständig das Problem hatte, dass sie ihm nicht fertig genug waren, also dann so ein bisschen der Perfektionismus dazu kam. Was ich allerdings nicht wusste, ist, dass ihm das sehr bewusst war und dass er darunter auch so ein bisschen zu leiden hatte, weil in seinen Notizbüchern das war so eine Stelle, die ich gestern irgendwie gehört habe, dann tatsächlich auch teilweise so Reflexionen dazu stehen, dass er halt das Gefühl hatte, dadurch, dass er halt irgendwie immer und immer wieder nicht das Gefühl hat, dass irgendwas fertig ist, oder dass er irgendwas zu Ende bringen kann, dass er quasi seine Lebenszeit verschwendet. Und dass er, also ne, er drückte das halt so aus, wie er hätte halt die ganze Zeit versucht halt zu lernen, wie man lebt durch seine Kunst. Aber eigentlich hätte er nur gelernt, wie man stirbt. Nämlich irgendwie, indem man seine Zeit verschwendet mit Projekten, die dann irgendwie am Ende doch nicht fertig werden. Und das fand ich so ein bisschen traurig. Und man möchte halt irgendwie so durch die Jahrhunderte zurückreichen und ihm sagen so, aber der Prozess ist doch auch was wert.
Ja,
das fand ich auf jeden Fall sehr traurig. Und das fand ich aber, auf der einen Seite fand ich das aber auch sehr relatable, weil manchmal hat man ja das Gefühl so, ja, ne, der Prozess dauert halt so lange, wie er dauert und irgendwie ist man dann aber frustriert, weil es dauert halt so lange und man hat halt eigentlich keinen Bock, aber man möchte, dass es irgendwie vorangeht und man hat nicht das Gefühl, dass es vorangeht und jada, jada. Aber ja, eigentlich ist der Weg das Ziel. Alles andere wäre sehr, sehr frustrierend. Also gerade wenn es um ein Hobby wie Schreiben geht, weil das dauert so lange, wenn man da den Weg nicht als Ziel definiert, sondern halt tatsächlich irgendwie darauf wartet, dass irgendwas fertig ist, dann sind die Erfolgserlebnisse few and far between.
Ja, jemand fragte auf Mastodon, ob Schreiben nicht eine gute Möglichkeit wäre, sich ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Und ich so,
Weiß nicht, ich meine, du kannst ja auch die Fußnägel ausreißen Lotto und verkaufen. Also es funktioniert ungefähr genauso gut.
Lotto spielen, das ist da, glaube ich, eine ebenso valide Möglichkeit, sich was dazu zu verdienen.
Das kommt darauf an, was du machst. Das kommt darauf an, was du machst, ne? Wenn du halt irgendwie so, Doktor-Kurzgeschichten für irgendwelche Frauenzeitschriften schreibst, wo du halt irgendwie so 5 pro Woche verkaufst, dann ist das vielleicht ein netter Nebenverdienst, keine Ahnung.
Ja,
aber
wirklich.
Romane aber schreiben dauert halt definitiv zu lange. Also das Zeit-Leistungs-Verhältnis funktioniert da meistens nicht.
Ja, Ja, es ist ein, in den meisten Fällen ist es, macht man es, um es zu machen
und nicht ja, so ist das. Ja, das wollte ich nur erzählt haben. Es hat nichts mit irgendwas zu tun, aber es war eine interessante Geschichte und das erinnerte mich jetzt gerade daran, als meinst, man muss halt irgendwie ein paar Jahre dann Abschied nehmen von dem Projekt. Es ist offensichtlich ein Thema, das Kreativschaffende schon seit Jahrhunderten beschäftigt. Kannst dich also mit Leonardo da Vinci in guter Gesellschaft fühlen.
Ich habe Da Vincis Problem. Das klingt doch auch schon mal viel besser, als ich bin irgendwie hadere mit dem Fertigwerden.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Und ich meine, was man von Goya ja auch lernen kann, was ich halt irgendwie interessant finde an dieser ganzen schwarzen Gemäldeserie, ist ja, dass es ja eigentlich so eine gewisse Ironie in sich birgt, dass er seine besten im Sinne von innovativsten, originellsten, aus seiner Seele gerissensten Werke halt für sich alleine gemacht hat. Weil er persönlich war ja nie davon überzeugt, dass die jemand anderes sehen soll, sonst hätte er die nicht mit sich in seinem Haus eingeschlossen, wo er jemanden reingelassen hat.
Ja.
Das fand ich interessant.
Man ist halt dann am authentischsten, wenn man denkt, dass keiner zuguckt.
Ja.
Ja. Aber hatte Goya nicht auch noch so Zeichnungen, kleine Zeichnungen gemacht, die er noch rausgegeben hatte?
Da bin ich jetzt nicht der Experte drin, aber ich meine auch, mich an sowas zu erinnern. Aber wie gesagt, diese großen Gemälde waren definitiv halt nicht für andere Leute gedacht. Deswegen hat er sie ja halt auch nicht auf einer Leinwand gepinselt, sondern direkt an die Wände von seinem Haus. Wo er halt auch natürlich alleine gewohnt, also ne, bis auf, ich glaube, er hatte eine Haushälterin, aber ne, wo er halt fast irgendwie alleine gewohnt hat. Und das finde ich ist halt auch irgendwie etwas, das man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf haben kann, so als kreativ schaffender Mensch, bevor man sich halt irgendwie wieder versucht, in Brezeln zu biegen, um halt irgendwie unsichtbare Zielgruppenerwartungen irgendwie vorauszuahnen oder so. Einfach mal. Also jetzt, vielleicht nicht die düstere Depression, aber einfach mal so den Gedanken aufzugreifen, dass deine authentischste Kunst die ist, die du erstmal für dich selber machst.
Genau, ja, einfach mal an die Tapete malen.
Genau.
Einfach mal eine schöne große Wall of Crazy.
Yes.
Ja, das klingt gut. Das werde ich mir, ich nehme mir jetzt hier einen von meinen Post-it-Zetteln und schreibe da drauf Wall of Crazy und dann hänge ich das an meinen
Monitor. Ja, und wenn dann Leute sich über diesen ominösen Zettel wundern, dann sagst du, das ist alles meine Show.
Wall of Crazy. Nee, das klingt gut, weil ich schon merke, irgendwie so, dass ich so, wie beschreibe ich das? Dass ich einfach Erwartungen daran habe, wie die Dinge zu laufen haben, hier jetzt beim Schreiben, und dass ich irgendwie Erwartungen daran habe, die ich jetzt nicht mal wirklich in Worte fassen könnte. Oder so, aber ich merke halt, wenn ich diese Erwartungen nicht erfülle. Und es ist einfach so ein eingeengter, zugezogener, ich würde jetzt nicht sagen verknöcherter, aber auf jeden Fall verknorpelter Fokus, der ja vielleicht auch noch damit zusammenhängt, dass ich irgendwie nach was suche in dieser Geschichte noch. Nach dem, was mich irgendwie so wirklich reinzieht und so. Anstatt der Geschichte zu gestatten, sich zu entwickeln und mir zu zeigen, was sie irgendwie an sich hat, das mich reinzieht. Weil ich halt jetzt so an dem Romance-Faktor und so noch ein bisschen gearbeitet habe. was halt auch Teil der Lösung für mein Problem mit Ginny am See war, das noch so ein bisschen reinzuziehen. Und da habe ich ihr jetzt quasi einen Vektor gegeben, eine Flugbahn, die dazu sehr gut passt. Aber die ist noch sehr leer, diese Flugbahn. Also die ist noch mehr so ein platonisches Ideal. Und es fehlen halt so die einzelnen Punkte, die quasi diese Flugbahn dann beschreiben. Das heißt, die ist noch ziemlich leer, diese Flugbahn.
Mhm.
Und da nicht so mit dem Gefühl ranzugehen, dass ich irgendwie gezielt nach was suche, dass ich irgendwie gezielt, ah ja, da muss jetzt dieser Schlüsselmoment und jener Schlüsselmoment und so da sein. Und weil das den Ding ja auch irgendwie eine bestimmte Reihenfolge aufzwingt und so, bla, und ja. Ich muss das noch mehr Wall of Crazy-mäßig angehen. Oder ich werde versuchen, das noch mehr Wall of Crazy-mäßig anzugehen. Und da jetzt, genau, einfach mal Wall of Crazy.
Mhm.
So, das war ein sehr, sehr gutes Stichwort, das du da gegeben hast.
Das ist doch schön. Das,
ja.
Meine seltsamen Out-of-Nowhere-Tangents tatsächlich ab und zu einen thematischen Kern haben.
Ja, nee, doch, auf jeden Fall. Genau. Ja, aber du hattest der NaNoWriMo oder dein Camp Nano war ja noch gar nicht fertig, als die letzte Werkstattfolge da irgendwie war.
Nee.
Ich meine, ich könnte jetzt noch ein bisschen was über JavaScript erzählen. oder du erzählst was über dein Camp Nano noch.
Also,
worauf hättest
können,
du Bock?
Können wir beides mal. Also, Camp Nano läuft ja noch eine Woche ungefähr.
Ah. Also
von Zeit der Aufnahme läuft es noch eine Woche ungefähr. Aber ja, also ich kann was zum Zwischenfazit erzählen, aber du kannst auch gerne, weil ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ich habe jetzt die letzten 20 Minuten irgendwas über komische Künstlertypen erzählt, kannst du auch gerne erst was übers Programmieren erzählen, das ist voll okay.
Okay, dann mache ich jetzt mal diesen Camp Nano Bookmark weg und mache stattdessen einen JavaScript Bookmark hier hin. JavaScript. Ja, weil ich ja in der letzten Werkstattfolge hatte ich ja irgendwie ganz optimistisch erzählt, dass ich, ja gut, dann lerne ich jetzt noch JavaScript und TypeScript und irgendwie Svelte Framework und dieses und jenes. Und das war irgendwie, ich denke mal schon, es ist rübergekommen, dass ich das Gefühl hatte, dass es da viel zu lernen gibt. Aber meine Güte, war ich jugendlich und leichtsinnig.
Oh.
Also, die letzte Woche, ich meine, ich habe es dir ja auch ein bisschen vorgeweint. Oder habe ich es vor allem der Jule vorgeweint?
Also, du hast mir zumindest erzählt, dass das Programmieren wie Cheaten ist. Aber das habe ich nicht ganz verstanden.
Okay.
Das macht aber auch nichts. Ich gehe davon aus, ich werde das auch weiterhin nicht wirklich verstehen. Das muss ich aber nicht aufhalten. Ich verstehe auch irgendwie Stringtheorie nicht. Trotzdem lasse ich mir das ab und zu gerne vortragen. Okay.
Ja, nee, die letzte Woche habe ich sehr mit JavaScript gerungen, weil meine bisherige Programmiererfahrung ist halt Python und Python wurde halt mit der Absicht entwickelt, dass es einfach zu verstehen ist, dass es simpel ist, dass es gerade raus ist, dass es irgendwie nicht unnötig kompliziert ist. Und JavaScript ist halt nicht das, sondern es ist im Vergleich irgendwie immer so von hinten durch die Brust ins Auge geschossen. Und dann ist auch noch JavaScript ist asynchron für asynchrones Computing ausgelegt, was super toll ist, wenn man irgendwie größere Anwendungen damit schreiben will, wo Sachen halt parallel passieren müssen, damit das damit das alles halbwegs schnell passiert und man nicht immer irgendwie warten muss. Aber es ist natürlich, um die Sachen zu schreiben und die Sachen ans Funktionieren zu kriegen, ist es natürlich wesentlich komfortabler, wenn du was hast wie Python, das synchron ist und das halt wirklich einen Schritt nach dem anderen durcharbeitet. Und es fängt mit dem nächsten Schritt nicht an, bevor es den vorherigen Schritt erledigt hat. Und das ist halt was, das man im Kopf behalten muss. Und wenn du halt Sachen willst, die nacheinander passieren müssen, also zum Beispiel, ich will jetzt mehrere Eingaben anfragen, dann musst du halt wirklich diese ganzen Anfrage-Prompts, die ganzen Zeilen Code, die eben JavaScript dazu bringen, eine Frage an den User zu richten und eine Eingabe zu verlangen, musst du die halt alle ineinander stapeln, wie so eine kleine Matrioschka an Informationsverlangen. Denn wenn du das nicht machst und das irgendwie untereinander geschrieben hast, wie in Python, musst du halt vorher so eine asynchrone Async-Schleife aufmachen, wo du ihm aber mit Async eben sagst, nicht, dass er es eben synchron machen soll und nicht asynchron. Was ein Problem ist beim Programmieren, denn dass mein Mann auch schon mal reingerannt ist. Das ist irgendwie, nein, wenn das synchron sein soll, musst du Async davor schreiben. Was auch komplett bekloppt ist. Und dann musst du halt wirklich bei jeder einzelnen Anfrage hinschreiben, so ja, hier ist das, und dann wartest du. Und dann wartest du und dann kommt das und dann wartest du. Und dann kommt das und dann wartest du. Und wenn das erledigt, dann kannst du wieder aufhören zu warten. Und das ist noch ein zusätzliches Konzept, das irgendwie, ja, ein Stück, zum einen Teil bin ich halt sehr dankbar, dass ich mit Python angefangen habe, weil das halt so eine Grundlage ist, auf der ich jetzt mit JavaScript aufbauen kann. Und weil ich halt irgendwie die einfache Version von Loops und Arrays und Conditionals und Funktionen, die habe ich verstanden, habe ich verinnerlicht, weiß ich, wie geht. Und da jetzt halt irgendwie noch die JavaScript-Komplikationen und JavaScript-Schnörkel und Umwege und hier und da, und wenn du eine Variable deklarierst, kannst du nicht einfach hinschreiben, diese Variable ist jetzt das, sondern du musst dir noch überlegen, okay, ist das eine Variable, die sich ändern soll, dann schreibst du let-Variable equal bla, oder soll die sich nicht ändern, dann schreibst du const-Variablen-Name ist gleich, und es ist, und dann immer die geschweiften Klammern, und das ist so nervig mit den geschweiften Klammern, weil das, ja schön, du machst da eine geschweifte Klammer auf, aber es ist eigentlich immer so, dass aus irgendeinem Grund dann eine von diesen geschweiften Klammern und von den normalen runden Klammern, die du aufgemacht hast, irgendeine unten nicht zu ist. Und das ist zwar in VS Codeium sind die Klammern zwar alle schön farbig markiert und du kannst dann gucken, und wenn du die eine Klammer auswählst, dann zeigt sie dir, welche schließende Klammer dazugehört und all sowas. Und das ist aber trotzdem, Programmieren ist anstrengend, und es ist auf eine andere Art anstrengend als Schreiben, und es ist irgendwie, man braucht so eine hohe Frustrationstoleranz, weil du willst dann dieses Programm laufen lassen, okay, und dann lässt du das laufen, sonst hat er dir so, da fehlt noch ein Komma, und dann so, okay, und jetzt lasse ich laufen, ach nee, da fehlt noch eine Klammer, okay, dann lasse ich laufen, ah nee, hier die Variable ist noch nicht definiert, okay, und dann lasse ich laufen, nein, hier ist noch was, weil der sagt dir nicht auf einmal so, das und das und das und das und das alles fehlt. Nein, er sagt dir, das fehlt. Und dann korrigierst du das und lässt es nochmal laufen. Und dann kommt er bis zum nächsten Punkt, und wo was nicht funktioniert, dann sagt er, da darfst du es auch noch ändern. Und so, anstatt dass der irgendwie einmal komplett drüber guckt und dir einfach so eine Fehlerliste gibt, dass du die abarbeiten kannst und danach läuft der Code, nein. Nein, es ist jedes Mal, wenn du irgendwie dann auf Enter drückst, damit er diesen Code laufen lässt, ist es so, Daumen drücken, Fingernägel kauen, kommt jetzt wieder eine Fehlermeldung, macht er, was er soll, macht er einfach gar nichts, spuckt er dir nur undefined in die Ausgabe rein und so. Und ich habe jetzt aber, nachdem ich mich sehr lange dagegen gewehrt habe, mit ChatGPT zu arbeiten, wieder, weil, das habe ich, habe ich das... Habe ich das hier erzählt? Ich habe auf jeden Fall, habe ich in einer Werkstattfolge, glaube ich, mal erzählt, dass ich ChatGPT meine 3 Bücher zu lesen gegeben habe und dann versucht habe, mit ChatGPT über diese 3 Bücher zu reden. Und das fing ganz gut an. Das war ganz okay, aber irgendwie so innerhalb von, keine Ahnung, 5, 6, 7 Prompts hat ChatGPT vergessen, dass wir, worüber wir eigentlich reden. Und hat sich dann Antworten ausgedacht und meinte so, ja, nee, Seraphine und Louis haben sich in diesem, jenem, welchem Lokal kennengelernt und so. Und ich dachte so, hä? Darf Wie kommst du jetzt darauf? Und dann habe ich halt versucht, ihn daran zu erinnern, ihm zu sagen so, hey, das, wir reden doch immer noch über diese 3 Bücher. Erinnerst du dich an die 3 PDFs, die ich dir gegeben habe? Ja, ja. Ja, und ich möchte, dass du bitte basierend auf diesen 3 PDFs mir meine Frage beantwortest. Ach so, ja, okay. Ich stell dir jetzt nochmal die Frage, ja? Ja, okay, stell mir die Frage. Und ich habe die Frage gestellt und es ist sich eine andere Antwort ausgedacht. So,
ja, gut.
Ja, und ich meine, das war jetzt irgendwie, das war jetzt, glaube ich, die 2er-Version und ich bin jetzt in der 3er-Version, weil die bezahlte Version ist jetzt die 4er-Version und die kostenlose Version ist immer eine Version hinter der bezahlten Version, bladibla. Und ja, Coden ist halt auch irgendwie so logisch und simpel. Und ich meine, am Anfang hatte ChatGPT große Probleme mit Mathematik, was aber halt daran liegt, dass es ein Large Language Model ist und kein Large Calculation Model. Aber es hat mir sehr damit geholfen, überhaupt mit dem Coden da mal so wirklich anzufangen, weil ich halt am Anfang Probleme hatte, überhaupt rauszufinden, wie ich jetzt VS Codeium dazu bringe, meinen Code laufen zu lassen. Weil das ist halt, ja, das war halt in dem PyCharm-Editor, den ich benutzt habe, um Python zu bearbeiten, war das halt total simpel. Da war ein Knopf, auf dem du drauf drückst. Aber in VS Codeium und bei JavaScript musst du halt eingeben, dass du Node.js willst und dann sagst du ihm, welche Datei er ausführen muss. Und dann gibst du ihm Enter und dann führt er die Datei aus. Und ja, das muss man halt auch erstmal wissen und so. Aber ja, ich habe mir dann noch Aufgaben von ChatGPT stellen lassen, weil die Kurse, die ich zu JavaScript gefunden habe, die waren auch alle nicht so mega geil. Also der noch am besten ist, den ich jetzt mache, also der zu meinem Lernstil am besten passt, den ich jetzt noch mache, der ist halt irgendwie so durchgezogen, dass es gibt, zu jedem Konzept kriegst du eine Übung, die du machst. Und dann machst du diese eine Übung, dann wird dir das nächste Konzept in den Kopf geballert. Und das ist aber, das ist halt irgendwie so ein bisschen für den Arsch, weil so eine, ja, okay, du, jetzt mache ich hier eine For Loop und dann sagst du mir, wie man eine For Loop aufmacht. Aber die Einzelheiten, die Details, die an so einem For Loop dran sind, die kriegt man halt nicht mit einer Übung irgendwie dargestellt. Und die kriegt man auch nicht über eine Übung ausprobiert. Sondern da braucht man mehrere Übungen, die verschiedene Sachen mit so einem For Loop machen und den irgendwie dann mal in eine Funktion einbinden. Und dann arbeite mal, geh mal ein Array durch und dann mach mal irgendwie, ja. Und das ist halt, da habe ich dann halt nach JavaScript Aufgaben gesucht. Und diese Aufgaben waren aber irgendwie angeblich für Anfänger, aber sie waren erstmal nicht für Node.js gemacht. Sondern weil die Lösungen haben dann auch nicht funktioniert, weil die halt nicht für das Node.js-Framework waren, sondern für irgendein anderes Framework. Und ich weiß nicht, ich konnte nicht mal rausfinden, für welches Framework eigentlich. Genau, und dann, ach, das ist, das Kompliziertheitslevel von JavaScript ist so viel exponentiell. Das ist nicht nur irgendwie so ins Quadrat, sondern das ist irgendwie Kubik, ja. Das ist hoch 3, das Komplexitätslevel von Python, da überhaupt mal mit anzufangen. Weil in dem Python-Kurs, den ich auf MOOC-FI gemacht habe, ist es halt auch so, dass für die ersten 3 Module oder so, haben die für jede Übung, die du hast, stellen die dir so ein kleines Fenster zur Verfügung, in dem du dann diese Übung tippen und durchlaufen lassen kannst. Und das Debugging an diesem hübschen kleinen Fensterchen ist zwar auch so ein bisschen für den Arsch, aber dann kannst du Python-Tutor noch dazu nehmen, das, was ein bisschen gesprächiger ist. Und dann kannst du auch noch PyCharm verwenden, was noch ein bisschen gesprächiger ist. Aber das ist halt alles so eine niedrige Einstiegshürde. Und bei JavaScript, ja okay, da haben die auch kleine Fenster, in denen man das machen kann. Aber das, ja, dann gehst du halt hin und denkst dir, okay, dann mache ich das Visual Studio Code. Und das ist aber halt nicht nur clicky bunti, sondern da musst du auch noch das Terminal bedienen lernen. Und das sagt dir halt auch in diesem Kurs keiner. In diesem Kurs hat keiner gesagt, so, ja, okay, hier ist, wir jetzt arbeiten mit JavaScript, aber halt im Node.js Framework. Und das bedeutet, dass du das und das und das und das. Nee. Das darfst du selber rausfinden. Und ich meine, Coding besteht sehr viel daraus, Sachen selber rauszufinden. Weil du hast dann irgendwie ein Problem und dann weißt du nicht, wie man es löst. Und dann gehst du irgendwie auf Stack Overflow oder Reddit oder was weiß ich was und ergoogelst dir da die Lösung. Das heißt, Lösungen finden ist ein wichtiger Teil vom Coding. Aber man muss ja nun nicht unbedingt einem gleich irgendwie schon beim ersten Schritt sämtliche Stöcke in die Speichen werfen, die es da so gibt. Und es ist einfach, ja, JavaScript ist nicht beginner-friendly. Eher das Gegenteil. Ich habe eher das Gefühl, bei Python hatte ich so das Gefühl, dass es sagt so, ja, komm her, lern ein bisschen coden. Coden macht Spaß. Ist doch gar nicht so schlimm. Komm, wir tasten uns da jetzt gemeinsam ran und finden das zusammen raus. Und du kriegst das schon hin. Und JavaScript ist so, du willst JavaScript schreiben? Dann musst du erstmal hier irgendwie zeigen, dass du es wert bist. Hast du das Durchhaltevermögen? Hast du den Biss? Kannst du das? Gehörst du zu den Harten oder bist du ein Weichei? Und das mag ich nicht. Das ist irgendwie. Und ich frage mich auch, warum. Warum muss das so schwierig sein? Das muss doch eigentlich gar nicht so schwierig sein. Aber es ist so schwierig. Naja, aber jedenfalls will ich aber dieses verdammte Plugin schreiben. Und ich will diesen Scheiß, ich will das halt können. Weißt du, als ich Python gelernt habe, hatte ich auch immer mal wieder so, bin ich in diese Schleife reingekommen, dass ich mir dachte so, ach, fuck it, obwohl, nee, das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Ich war bei Python, war ich nie kurz davor, das hinzuschmeißen, weil ich mir dachte, das ist mir zu doof. Ich mache mich doch hier nicht zum Arsch. Wenn die mir das nicht beibringen wollen, dann bringen sie es mir halt nicht bei. Fickt euch doch ins Knie. Bäh, ich gehe jetzt. Das war da nie, sondern das war so, dass ich irgendwie mich an einem Problem verbissen hatte und dann irgendwie einsehen musste, okay, jetzt machst du mal eine Pause und guckst morgen nochmal mit einem ausgeschlafenen Paar Augen da drauf und dann hat das so geklappt. Aber jetzt bei dieser JavaScript-Sache bin ich halt so in diese fickt euch, ich will aber fickt euch, aber ich will, aber fickt euch, aber ich will das Schleife reingekommen. Naja. Aber jetzt ist es so langsam. Ja. Es ist lernbar. Es ist verstehbar. Es ist keine Drachenmagie. Es ist keine Raketenwissenschaft. Es ist einfach nur.
Die wenigsten Dinge sind das.
Worte, die einem Computer sagen, was er tun soll. Und du musst die richtigen Worte in die richtige Reihenfolge bringen und die richtigen Sonderzeichen dazwischen machen. Und dann macht der Computer, was du willst, dass er macht. Und dann kannst du ein Plugin daraus bauen, das dazu führt, dass dir dein Kram als Fließtext angezeigt wird, damit du endlich Obsidian zum Schreiben verwenden kannst. Genau. Ach so, ja. Und zu Obsidian habe ich auch noch ganz viel zu erzählen. Oder was heißt ganz viel? Aber noch so ein bisschen zu erzählen. Obsidian. Weil ich da nämlich sehr gut weitergekommen bin. Also ich habe jetzt zu den ganzen ursprünglichen Plugins, die ich da reintun wollte, habe ich jetzt zu jedem Plugin eine Beschreibung gemacht und das User Interface, also für die Einstellungen, das, was irgendwie tatsächlich relevant ist, habe ich beschrieben. Und ich habe auch ich habe einen Einführungskurs DataView gemacht. Da habe ich, glaube ich, habe ich da beim letzten Mal schon von erzählt?
Das weiß ich nicht. Also wir haben letztes Mal halt relativ lange auch über Obsidian gesprochen.
Okay.
Aber ich kann mich nur noch daran erinnern, dass du irgendwie erklärt hattest, warum du das machen wolltest. Also was das Ziel war. Ich weiß nicht, in wie viele Details wir da tatsächlich gegangen sind.
Okay, nee, aber ich hab auf jeden Fall zu den, ich weiß nicht, das sind irgendwie um die 40 Plugins, für die ich halt, und ich gehe jetzt nochmal durch, weil ich bei meinem ersten Durchlauf war ich noch nicht so mega gewissenhaft und irgendwie systematisch. Und jetzt habe ich aber eine Art und Weise für mich gefunden, wie ich irgendwie das beschreiben will und die Sachen darstellen will, dass halt für jedes einzelne Plugin dass quasi die Beschreibung gleich aufgebaut ist und so und das schön übersichtlich ist und habe jetzt Einstellungsseiten habe ich jetzt in so Callouts gepackt, dass man die zusammenklappen kann und dann sieht man halt, wenn man drauf guckt, sieht man irgendwie nur so fünf schmale grüne Balken mit den Überschriften von den einzelnen Einstellungspunkten und wenn man dann draufklickt, dann geht das auf und wenn es dann nochmal Unterpunkte gibt, sieht man da halt auch dann so Streifen nur mit den Überschriften und kann das dann so nach und nach aufklappen. Was ich persönlich übersichtlicher finde und benutzerfreundlicher, weil du hast halt, wenn du das aufmachst, nicht direkt so eine Wall of Text, die dir irgendwie ins Gesicht knallt, wo du denkst so, oh mein Gott, diese ganzen Einstellungen muss ich machen. Das ist so mega viel, sondern du hast halt die Übersicht und kannst dir dann das aufmachen, wo du jetzt irgendwie nachgucken willst. Was sind da die Einstellungen und dann kannst du es wieder zumachen und so. Und da bin ich halt gerade noch dabei, da durchzugehen und das alles zu machen und irgendwie Nomenklatur zu vereinheitlichen und so. Und wie ich das irgendwie, bunt mache. Ich habe immer so Stichwörter farbig hervorgehoben und das habe ich aber nicht überall gemacht, weil ich nicht überall Bock dazu hatte oder es zum Teil auch vergessen hatte. Und da gehe ich halt jetzt so, oder bin ich zuletzt und dann kam JavaScript und dann habe ich irgendwie mehr Zeit damit verbracht, mich mit JavaScript zu prügeln, als an diesem Handbuch zu arbeiten. Genau, aber ja, dann habe ich einen ganzen Tag lang von morgens bis abends habe ich DataView gelernt und eine Beschreibung zu DataView gemacht, was man damit machen kann und wie das irgendwie nützlich ist. Und das ist so eine Sache, wo ich die ELA für einen Testlauf brauche, weil du halt nicht so programmieraffin bist.
Nee, das ist vorsichtig formuliert, ja. Dieser Einschätzung würde ich vollumfänglich zustimmen.
Okay, naja, aber DataView, es ist halt wirklich nicht schwer. Es ist echt nicht schwer. Ich hatte gesagt, so, ja, nee, okay, dann lassen wir DataView mal raus, weil alle irgendwie gesagt haben, da muss man ja für programmieren und das ist ja kompliziert und überhaupt. Und DataView ist aber halt nur so kompliziert, wie man es sich macht. Also DataView ist mit JavaScript kompatibel. Du kannst da anstellen, dass es auch JavaScript-Queries bearbeiten soll. Und dann kannst du den ganzen Kram auch mit JavaScript machen und super kompliziert und überhaupt. Oder du hast halt einfach so zwei Triggerworte braucht man nur eigentlich und dann irgendwie zwei Sachen um for und where, um eine Suche einzugrenzen und dann noch, wie du es gerne sortiert hättest. Das ist alles. Mehr ist da nicht dran, wenn man das irgendwie einfach nur zum Schreiben und zum Überblick behalten benutzen will. Und ich habe das halt jetzt mal so didaktisch aufbereitet, um halt eine potenzielle Userin daran zu führen. Und da bist du halt als nicht programmieraffine und weitgehend von der Thematik oder vollständig von der Thematik unbefleckte Person, das perfekte Versuchskaninchen, um mal zu gucken, ob ich das didaktisch so aufbereiten konnte, dass man dem folgen kann und dass das irgendwie, ja, dass du dem folgen kannst, genau.
Mhm.
Ja, aber ja, daher habe ich jedenfalls...
müssen wir dann mal ausprobieren bei Gelegenheit.
Ja, also ich wollte das jetzt noch nicht. Ich warte mal, also das ist jetzt überhaupt nicht eilig. weil ich eh so viele Sachen zu tun habe und überhaupt. Mhm. Aber zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn ich mal das Gefühl habe, oh, der Ela ist vielleicht gerade langweilig, die weiß halt gerade nicht so wohin mit sich und wäre vielleicht dankbar, wenn ich ihr irgendwie ein ansonsten komplett irrelevantes Problem vor die Füße werfe und sage, da, mach mal, zu dem Zeitpunkt werde ich mich mal da an dich wenden. Aber ja, dieses Projekt gedeiht auch, aber angesichts der Probleme, die ich irgendwie damit habe, bei JavaScript überhaupt mal so ein bisschen Fuß auf den Boden zu kriegen, wird das noch eine ganze Weile dauern, bis ich irgendwie in der Lage bin, das Plugin zu schreiben. Und ja, also ich mache mir jetzt keinen Stress damit, dieses Projekt irgendwie fertig zu kriegen. Weil ich es halt idealerweise dann auch gleich mit meinem Plugin zusammen irgendwie in die Welt entlassen würde. Genau. Aber das war jedenfalls auch was, wo ich sehr viel getan gekriegt habe und dann auf einmal nichts mehr getan gekriegt habe, weil ich irgendwie festgesteckt habe und dann auch darauf keinen Bock mehr hatte und so. Uneven Productivity könnte man es fast nennen. Ja, das ist jedenfalls, was mich so außerhalb des Schreibens, oder es ist ja nicht komplett außerhalb des Schreibens. Das Ziel ist ja eine Schreib-Up, eine idealisierte Schreib-Up, das platonische Ideal einer Schreib-Up zu machen. Ja, aber die Plugins für Obsidian zusammenzustellen, das hat mich nochmal so mega motiviert. Weil ich war auch so total begeistert oder bin immer noch total begeistert von DataView, weil man damit wirklich coole Sachen machen kann. Und es ist total simpel. Und jetzt habe ich noch jemanden gefunden, der einfach über CSS, also darüber, wie stelle ich Sachen dar, eine Möglichkeit gebaut hat, wie man sich so eine Dashboard-Seite für seinen Obsidian Vault machen kann. Wo ich mir auch so dachte, so, also das ist richtig geil, weil da kannst du halt hingehen und dir so, hast dann quasi so eine kleine Übersicht zu Sachen und die kannst du dir halt automatisiert zusammenstellen lassen. Du machst da halt die Data-View-Queries hin und das durchsucht dann für dich dein Vault und stellt das halt für dich in Echtzeit zusammen. Und wenn du dann gerne irgendwie die Möglichkeit hättest, dir anzugucken, was so die letzten 10 Szenen sind, an denen du gearbeitet hast, dann hast du da diese Data-View-Query. Und das wird halt im laufenden Betrieb immer geupdatet, welches die letzten 10 Szenen sind, an denen du gearbeitet hast. Mhm. Und ja, das ist schon ziemlich, ziemlich cool, sowas. Und jetzt suche ich irgendwie so ein bisschen, das ist so ein bisschen so eine Technologie, bei der ich für mich nach einem Use Case suche, weil ich sie so toll finde. Aber das Problem mit DataView ist halt, dass du halt deine ganzen Szenen dann auch entsprechend taggen musst. Dafür bin ich aber zu faul.
Ja, ich erinnere mich an Computer-Based Linguistics, wo wir auch irgendwie gelernt haben, wie man einen Korpus durchtaggt. Das ist halt, also wenn du es einmal gemacht hast, dann ist das natürlich unfassbar praktisch. Aha. Aber die Arbeit, das zu tun, ist einfach so seelenzerstörend langweilig.
Ja, ja.
Naja.
Ja. Ich meine, ich habe jetzt auch einige Plugins gefunden, mit denen man mehrfache Tags irgendwie im Bulk bearbeiten kann und mit denen man irgendwie Szenen im Bulk so Metadata hinzufügen kann, sodass man nicht jede Szene einzeln durchgehen muss. Aber es ist irgendwie noch so ein bisschen so, will ich das? Vor allem muss ich dann ja auch überlegen, welche Tags könnte ich denn benutzen wollen? Welche Übersichten könnte ich denn haben wollen? Weil wenn ich dann hingehe und sage, okay, jetzt will ich diese Dataview-Übersicht haben und dann muss ich irgendwie doch erst hingehen und meine ganzen Szenen taggen, um diese Übersicht zu kriegen, dann ist es doch irgendwie einfacher, diese Sachen einfach nur zu bookmarken. Weil es gibt bei Obsidian halt auch die Bookmark-Funktion. Man kann sich auch Bookmarks gruppieren und so. Das ist dann halt wie die, wie Bookmarks oder wie Sammlungen in Scrivener.
Ja.
So, und das ist halt eher das, wohin ich so tendiere, wozu. Aber das ist halt nicht so cool wie DataView. Und ja, nicht so cool wie ein Dashboard.
Das ist ja das Tool in Scrivener, dass ich tatsächlich, also das eines der wenigeren, ich sag jetzt mal, Advanced-Tools ist, die Windows-Version von Scrivener dir tatsächlich noch gönnt. Mhm. Und die ich tatsächlich schon zum Überarbeiten benutzt habe, weil es halt für Multi-POV einfach praktisch ist, die Szenen, die ein entsprechender POV-Character hat, halt in einer Sammlung zusammenzufassen, damit man die halt irgendwie einzeln auslesen kann.
Mhm. Ja. Ja.
Von daher würde ich das so in einer Scrivener Alternative auf jeden Fall auch als notwendiges Tool erachten.
Ja. Naja, aber Ela, wenn ich mal mit dem Obsidian durch bin, weil Obsidian ist ja plattformunabhängig. Das heißt, sämtliche Features, die ich diesem Obsidian verpasse über Plugins, werden dir dann auch zur Verfügung stehen. Und dann kannst du dann irgendwann mal, wenn du in der Situation bist, dass du nochmal Bock hast, dir ein anderes Schreibtool anzugucken. Mhm. Wobei es ist auch so einfach, von Scrivener auf Obsidian umzuziehen, weil man sich seinen Kram einfach nur als Dateien exportieren lassen muss. Und schon ist es alles erledigt. Das ist alles, was man machen muss. Und dann kannst du das mit Obsidian aufmachen und dann funktioniert das in Obsidian. Es ist so simpel. Und selbst wenn du die Gliederungsansicht benutzen willst, um zu bearbeiten, dann kannst du das einfach als Markdown-File exportieren lassen und Scrivener die Überschriften markieren lassen. Und da muss man dann zwar so ein bisschen säubern und putzen und so, damit das alles funktioniert. Das ist aber auch ziemlich schmerzfrei. Also die Umstiegshürde ist eher niedrig. So. Aber ja, Zukunftsmusik.
Ja, wie gesagt, es ist halt wie immer so, wahrscheinlich brauche ich wieder die 4 Jahre Vorlauf, bis ich mal irgendwie zwischen Projekten bin. Wobei meine Scrivener-Ära für die Zirkelchroniken ja auch irgendwie fast schon zu Ende ist, weil ich ja in Scrivener normalerweise hauptsächlich die Rohfassungen schreibe und ich bin ja bei der letzten jetzt. Von daher könnte das ja vielleicht irgendwie schon etwas schneller passieren, dieses Mal, anstatt 4 Jahre zu brauchen. Wie will sie?
Wie will sie? Wie will sie? And then we see and then we know. Genau.
Yes. If you know, you know.
That's it. Exactly. Genau. Okay, Ela. Camp Nano.
Ja, ich.
Du.
Ah, ja, Camp Nano. Also Juli ist ja ein Sommermonat, haben wir festgestellt.
Ja.
Und Sommermonate, haben wir auch schon seit Jahren festgestellt, sind schwierig. Sie sind einfach schwierig. Ich habe dieses Jahr beschlossen, mich mit der Tatsache abzufinden, dass ich einfach kein Talent für Sommer habe. Mhm. Es ist in meinem Skillset mir nicht gegeben, gut in Sommer zu sein.
Mhm.
Das muss man einfach ab und zu mal akzeptieren. Dann macht man sich von vielen inneren Zwängen und Nöten halt irgendwie frei.
Ja, du hast andere Vorzüge, Ela. Du hast andere Talente.
Ja, man muss nicht alles können. Genau. Man muss nicht alles können und ich kann so halt nicht Sommer. Das ist so.
Mhm.
Und deswegen ist es wie immer so, es geht voran, aber es geht schleppend. Also es fühlt sich immer so an, als würde es nicht wirklich gut vorangehen. Dann gucke ich ab und zu in meine Statistik und stelle fest, ach naja, so schlecht ist es eigentlich gar nicht.
Mhm.
Also ich hatte Anfang Juli, also ich glaube im letzten Workshop-Talk, den haben wir ja irgendwann Ende Juni aufgenommen, richtig? Ja,
yeah.
Muss ja. Hatte ich ja erzählt, dass der Juni war quasi ein Totalausfall. Ich weiß immer noch nicht so ganz genau, woran es liegt. Ich weiß aber auch nicht genau, ob es halt irgendwie furchtbar viel bringt, sich da jetzt noch irgendwie monatelang den Kopf darüber zu zerbrechen, warum das halt so war, dass ich eine Pause brauchte. Aber es war halt so.
Genau.
Es war halt so, genau. Man muss halt irgendwie ab und zu damit leben. Und deswegen war halt irgendwie so, dass das Soft-Goal fürs Camp Nano einfach eigentlich mal irgendwie wieder irgendwas zu machen. Ich kann erfolgreich vermelden, dass mir das gelungen ist. Ich habe irgendwas gemacht.
Yay.
Und mein zweites Soft-Goal, also eigentlich hatte ich überlegt, ein Zeitziel zu nehmen für dieses Camp Nano. Das hatte ich mir im April überlegt, weil ich im April auch schon das Gefühl hatte, es läuft alles irgendwie so ein bisschen schleppend und es gibt so Szenen, die ziehen sich irgendwie wie Kaugummi und das fühlt sich irgendwie alles, ne, ich weiß halt irgendwie nicht so genau, was ich mache, und wenn ich nicht so genau weiß, was ich mache, dann muss ich halt sehr viel denken. Und dann ist das mit dem Tippen irgendwie schwierig und dann dauert das alles sehr viel länger und dann ist das irgendwie frustig, wenn man irgendwie feststellt, also wenn man ein Wortziel gesetzt hat, aber dann am Ende von 4 Arbeitsstunden feststellt, dass vielleicht irgendwie 400 Worte dabei rausgekommen sind oder so.
Ja, wobei 400 Worte sind eine Seite, das ist doch gar nicht so schlecht.
Ja, aber ne, man hat halt bei Wortzielen halt oft sehr, also ich schließe hart von mir auf andere, ne, aber wenn ich halt ein Wortziel habe, dann unterschätze ich schnell, dass ich sehr viel Zeit zum Denken brauche. Und dann denke ich halt irgendwie am Ende des Tages, ich habe ja eigentlich gar nichts gemacht und so. Und deswegen hatte ich überlegt, ein Zeitziel zu nehmen. Das hat sich dann allerdings so ein bisschen in Wohlgefallen aufgelöst, dieser Plan, weil es dieses Mal kein Forencamp gab. Normalerweise bin ich ja im Camp Nano mit meiner Schreibgruppe irgendwie im Forum aktiv, aber da gab es dieses Mal keine Aktion. Das heißt, ich mache dieses Mal Camp Nano nur für mich allein. Ich selbst und meine Wenigkeit, ganz, ganz einsam auf meiner kleinen Insel, auf der halt irgendwie Camp Nano stattfindet. Oh. Und dann war das mit dem Zeitziel dann plötzlich anstrengend, weil dann hätte ich mir eine eigene Tabelle zum Tracking bauen müssen, zusätzlich zu der, in der ich halt irgendwie Worte tracke und so. Und da war mir die Einstiegshürde schon wieder zu hoch. Und ich dachte, nö, da habe ich schon keinen Bock drauf. Das fühlt sich schon anstrengend an, bevor ich überhaupt angefangen habe. Also lassen wir das. Also habe ich dann beschlossen, ich mache halt trotzdem Wortziel, weil Worte tracke ich sowieso und das ist dann kein zusätzlicher Aufwand. Und hatte irgendwie dieselben 10.000 Worte ausgegeben wie im April, allerdings mit der Prämisse, dass es wirklich ein sehr weiches Ziel ist. So nach dem Motto, wenn es passiert, ist es cool, wenn es nicht passiert, ist es absolut nicht schlimm, weil das eigentliche Ziel war halt überhaupt wieder anzufangen, irgendwas zu machen. Weil wenn man halt so 3-4 Wochen irgendwie mal raus ist aus so einem Manuskript, dann ist das der Ramp-up ist ja dann irgendwie auch manchmal schon so ein bisschen holprig.
Ja.
Weil man sich erstmal wieder eindenken muss und so. Ich habe aber festgestellt, das ging eigentlich erstaunlich gut, was mich in meiner Einschätzung bestärkt, die ich auch letztes Mal schon kolportiert hatte, dass meine arme Geschichte gar nicht schuld war. dass mein Kopf einfach leer war. Ja. Einfach aus anderen Dingen. Manchmal, ne, manchmal sitzt man halt da und hat keine Motivation und kommt irgendwie nicht vorwärts, weil man irgendein Problem nicht durchschaut hat oder so. Aber manchmal ist es einfach deine arme Geschichte auch gar nicht schuld und dein Kopf ist einfach leer aus anderen Gründen. Und hier war das halt irgendwie definitiv der Fall, weil als ich dann mal so ein paar Wochen raus war und mich wieder hingesetzt habe, habe ich halt irgendwie an einem Tag eine Szene von 1200 Worten hingerotzt. So, oha. Fertig.
Nicht
hingesetzt, geschrieben, aufgestanden, Szene fertig. Punkt.
Das ist ordentlich.
Ja, also dieses Wiedereinstiegs-High hat sich dann nicht ganz so fortgesetzt. Also ich bin jetzt nicht aus jeder Schreibsession rausgegangen und habe mich irgendwie wie David gegen Goliath gefühlt oder so. Aber es läuft halt wieder relativ normal. Es ist das nun schon wieder relativ normal anzukommen in einem relativ normalen Schreibmonat, in dem halt eine relativ normale Anzahl an Schreibtagen einfach passiert und eine relativ für mich normale Anzahl von Worten einfach in das Manuskript fließt, ist ja nach so einem Monat-Totalausfall auch schon mal ein Sieg. Es muss ja nicht immer irgendwie das großartige Überflieger-Ding sein. Von daher verbuche ich das jetzt schon mal als Erfolg. Und ich glaube, am Wochenende habe ich auf meine Tracking-Liste geguckt und war bei irgendwie 9040 Worten oder so. Und wir haben noch über eine Woche Nano. Also ich versteige mich jetzt mal ganz hart zu der Einschätzung, dass es mir wahrscheinlich in über einer Woche gelingen wird, noch 60 Worte zu schreiben.
Das ist doch mal krass.
Und wenn es nur 3 Sätze sind oder so, aber das, also bei der Länge meiner Sätze sind das schon über 60 Worte, 3 Sätze. Von daher würde ich jetzt einfach mal annehmen, dass das Wortziel sogar auch irgendwie hingehauen hat. Ich erwische mich immer noch bei dem Gedanken, dass ich mir bei jeder Szene, die ich anfange, irgendwie denke, das ist jetzt die letzte Szene, wo du nicht genau weißt, was passiert. Danach weißt du alles, was passiert. Danach wird's einfacher. Und das denke ich mir jede Szene, seit irgendwie 20 Szenen oder so.
Das ist ja noch nicht einfacher geworden. Das war wie ich beim Überarbeiten. Ach ja, jetzt diesen Teil noch, da musst du noch viel machen und dann geht's aber jetzt flotter vor.
Ja, genau. Ja, genau. Nur noch dieses Kapitel. Das Kapitel ist noch furchtbar. Das nächste wird dann einfach. Denkt man sich dann bis zum letzten Kapitel wahrscheinlich. Ja, aber was soll's. Ja, wenn das Leben leicht wäre, könnte jeder eins haben.
Ja.
Von daher leben wir damit.
So ist das.
Nö, aber ansonsten, wie gesagt, ansonsten geht's ganz gut. Wie gesagt, ich habe jetzt meine Kampfszenen-Choreografie mit Hilfe von Baldur's Gate gelöst. Das war, das hatte ich ja schon erzählt. Aha. Das war sehr hilfreich. Charaktere auf einer lebendigen Karte hin und her zu schieben und so. Ich meine, man hätte es auch aufmalen können. Ich hätte auch einen Stift und einen Zettel Papier nehmen können und halt irgendwelche Strichmännchen malen können. Aber
warum Low-Tech, wenn es auch High-Tech geht?
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist für mein Gehirn ist das zu langweilig. Das ist viel lustiger, wenn man das halt irgendwie am Computer machen kann mit lustigen Bildchen, die sich bewegen. Deswegen, ne, wie gesagt, deswegen baue ich halt auch meine Räume lieber in Sims, weil es ist halt bunt und lustig und ich kann halt nachher irgendwelche Leute darin rumlaufen lassen. Mhm. Wobei ich müsste mal gucken, ob ich mein Elysion-Bild noch finde. Ich glaube, ich habe tatsächlich sogar versucht, die Charaktere zu bauen, aber ich glaube, ich bin an Mokra gescheitert, weil es bei Sims 2 noch keine Drachenviecher gab.
Okay.
Bei Sims 4 kann man das bestimmt irgendwie hinkriegen. Es gibt so viele Mods für Sims 4. Da kann man bestimmt auch geflügelte Drachenviecher bauen. Ich müsste mich da noch mal. Aber wenn ich das jetzt anfange, dann wird dieses Buch nie fertig, weil dann werde ich in einem Kaninchenloch versacken, aus dem ich nie wieder rauskomme. Also von daher verschieben wir das vielleicht auf die 15 Monate Veröffentlichungszeit, die wir ja irgendwann mal festgestellt haben, dass diese Serie dann irgendwann brauchen wird, bis sie veröffentlicht ist. Von daher, da habe ich bestimmt mehr Zeit oder so.
Ja.
Wenn ich nicht irgendwie 5 andere Plot-Bunnies noch irgendwie eingefangen habe, dann habe ich noch was. Ja, also zwischendurch hatte ich noch Beta-Feedback zurückgekriegt von einer anderen Beta-Leserin für Teil 2.
Okay.
Das war nicht ganz. Also das war nicht besonders umfangreich, aber daher auch irgendwie ganz angenehm, weil sie halt meinte so, nö, ich habe das so gelesen und es kam mir alles irgendwie relativ, es kam mir alles total logisch vor und ich habe mich ertappt, dass mir gar nicht mehr so bewusst war, dass ich das Beta lesen soll, sondern dass ich einfach nur ein Buch gelesen habe, an dem ich Spaß hatte. Und ich mir dachte, naja. Es könnte schlimmer sein. Ja. Man kann irgendwie schlimmeres Feedback bekommen. Also so ein paar Kleinigkeiten hatte sie dann noch angemerkt. Die habe ich jetzt mal in meine Überarbeitungsnotizen übernommen. Es war ja auch zwischendurch so, dass mir bei Akt 5, bei der Rohfassung von Teil 5, halt noch so ein paar Character-Arc-Dinge irgendwie für Blanche eingefallen waren. Das hatte ich dir, glaube ich, getextet, aber ich weiß nicht, ob ich dazwischendurch schon was dazu erzählt hatte.
Okay.
Wo ich auch noch so ein paar Überarbeitungsnotizen gemacht habe, wo ich allerdings Sachen noch von Band 1 an anpassen, also was heißt anpassen, aber so einfügen will. Das sind jetzt keine riesigen Veränderungen, aber einfach so ein paar Dinge, die einem so klar werden, wenn man so zum Ende hin rollt. Mhm. Ne, so nach dem, ach so, ja, das wollte ich von Anfang an erzählen, richtig. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, fällt es mir auch auf. Also keine weltbewegenden Dinge, die halt irgendwie tiefgründige Veränderungen benötigen, sondern einfach nur so ein bisschen Kontext, so hier und da.
Mhm.
Ne, so was halt irgendwie in den einzelnen Stellen noch irgendwie so angebracht werden könnte. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt momentan erstmal alles in mein großes Überarbeitungsfeil gerotzt, weil ich momentan nicht anfangen will, Teil 2 irgendwie anzufassen, weil das, ich glaube, das würde mein Hirn verwirren. Außerdem warte ich ja noch auf eine letzte Beta-Rückmeldung und auf deine natürlich auch.
Ja, Ja, ich bin 75% habe ich gelesen. Oha. Ich müsste mich da jetzt nur noch einmal. Ich hatte überlegt, es am Sonntag zu machen, als ich Schreibpause hatte, aber da war es irgendwie so warm und dann waren wir Fahrradfahren und dann war der Tag irgendwie schon so vorbei. Aber ich habe das jetzt mal für die nächste Schreibpause so, als das werde ich mir denn morgens, wenn ich aufstehe, werde ich mir das anstellen und dann werde ich da erst wieder mit aufhören, wenn es aufhört zu reden und ich mich frage, warum hört das jetzt auf zu reden? Ah, das Buch ist vorbei.
Ah.
So.
Nee, also absolut kein Stress. Wie gesagt, ich war, ne, also bis ich nicht alles Feedback habe, was ich haben kann, werde ich die Überarbeitung nicht mal andenken. Von daher.
Okay. Naja, ich meine, wenn du jetzt eh mit Buch 5 noch beschäftigt bist, hast du ja
das auch
eh noch kein Interesse daran, dir das anzuhören. Was ich zu sagen habe.
Nee, also das würde mich auch einfach nur furchtbar verwirren. Ich muss jetzt erstmal diesen Sisyphus-Berg aufrollen und die Szenen erreichen, ab denen es dann tatsächlich einfacher wird. Wenn die denn irgendwann kommen, vielleicht kommt es im Epilog oder so. Gucken wir mal. Aber wie gesagt, ich fand's halt ganz lustig, weil ich habe jetzt halt, ich hatte ja fünf Beta-Texte rausgeschickt für Teil 2.
Okay.
Bei einem weiß ich nicht, ob ich den zurückkriege. Der Beta-Leser hatte mir zwischendurch zurückgemeldet, dass er halt irgendwie sehr viel privaten Kram hat, der halt irgendwie leider dazwischen gekommen ist und wusste noch nicht, ob er es schafft. Ich meine, das passiert. Das ist nicht schlimm. Mhm. Also eine Rückmeldung war so, also nicht ganz so, aber so ein bisschen überzogen zusammengefasst. So, hör mal, das interessiert mich alles nicht und ich habe keine Ahnung, was du mir erzählen willst. Okay. Die zweite war so, hey, ich fand das alles total spannend. Ich habe so bis auf ein paar Kleinigkeiten zwischendurch komplett vergessen, dass ich das Buch eigentlich Beta lesen sollte. So, okay. Das ist so das Feedback, das ich bisher habe. Und jetzt hoffe ich halt, dass ich die letzten zwei Rückmeldungen, also deine und die letzte Beta-Leserin, die zwischendurch noch geschrieben hat, dass sie jetzt auch irgendwie, glaube ich, zur Hälfte oder zu zwei Dritteln fertig ist oder so, dass die sich irgendwo so dazwischen einpendeln, so zwischen diesen beiden.
Okay.
das fände ich schön. Dann hätte man so ein breiteres Spektrum, mit dem man irgendwie arbeiten kann. Aber wie will sie?
Ja, also ich denke mir, ich habe eine Antwort oder kann dir die Gründe nennen, warum die Person, die sich irgendwie so gelangweilt hat und nicht wusste, was du ihm da eigentlich erzählst oder ihr, kann ich, glaube ich, erklären, wo das herkommt. Weil sich mein Feedback so damit beschäftigt, wie du irgendwie so die, sehr, sehr oft damit beschäftigt, wie du so die Themenwahl für Gespräche verwendest. Also dieses, weißt du, dieses Phänomen wie in Elysion, ja, hier gehört ein Gespräch hin, du hast nur noch nicht den richtigen Gesprächsstoff gefunden. Das ist so.
Wobei das ja in Teil 2 schon der zweite Versuch war, aber ich meine, das heißt ja nichts, ne?
Ja.
Aber wie gesagt, gerade deswegen ist es halt auch so, dass ich da jetzt denke, so, dass ne, wenn ich das jetzt anfange, dann habe ich die Konzentration nicht, um jetzt erstmal das Ding zu Ende zu schreiben, weil oft haben wir ja festgestellt, ist es ja so, dass dir halt irgendwie ne, dann noch so ein paar Erkenntnisse kommen, die durchaus irgendwie für den Anfang irgendwie durchaus auch interessant sein können. Von daher macht das, glaube ich, mehr Sinn.
Nee, ich wollte das jetzt nicht sagen, um dich irgendwie zu verunsichern, sondern eher, weil ich die Hoffnung habe, dass wenn ich dir mein Feedback gebe, dass es dann irgendwie Klick macht und du irgendwie so feststellst, so, ach ja, und das könnt ihr alles da, das könnt ihr noch viel cooler sein und das geht ja noch irgendwie viel geschmeidiger und da, also, dass das so ein positives Ding wird.
Das ist ja immer das beste Szenario eigentlich, wenn man Feedback bekommt und sich dann denkt, ach ja, stimmt, da habe ich irgendwie geschludert, da müsste ich das, ja.
Ja.
Bin ich davon überzeugt? Also, ne, ich habe auch gesagt, ich bin für keinerlei Feedback irgendwie böse oder so. Mhm. Es ist ja auch kein Geheimnis, weil wir da mit Sicherheit auch in vielen Workshop-Folgen drüber gesprochen haben. Ich habe am längsten gebraucht für den zweiten Teil und der ist mir am schwersten gefallen. Und von daher werde ich überhaupt nicht überrascht davon sein, dass der eventuell auch zum Überarbeiten am längsten braucht. Das, ja. Ne, also ja. das ist halt so. Manche Sachen sind halt schwieriger als andere.
Ja, es ist auch.
Oder gehen einem schwerer von der Hand oder umgekehrt. Ja. Manche Sachen gehen einem leichter von der Hand als andere. Und bei mir ist es halt Akt 2. Ich überlege noch, wie ich daran was ändern kann. Aber vielleicht im nächsten Projekt. Ich habe da so ein paar vage Ideen, die ich mal ausprobieren könnte. Aha. Aber vielleicht muss ich auch einfach damit leben. Ja. Das kann durchaus möglich sein.
Nee, also es ist auf jeden Fall wie diese die Schwierigkeiten oder die Probleme, die ich an diesem Text auch jetzt in der Beta-Version noch sehe, sind auf jeden Fall sehr gut damit zu erklären, dass du halt Charakterkram, dass du halt erst den Plotkram machst und dann den Charakterkram machst und dass der Charakterkram gepenst ist und entsprechend eben noch länger braucht, um irgendwie durchdacht zu werden. Weil du ihn halt, wenn du den Plotkram runterschreibst, hast du ihn vorher schon ganz doll viel durchdacht. Aber wenn du den Charakterkram runterschreibst, hast du den eben noch nicht annäherungsweise so viel durchdacht, wie du den Plotkram durchdacht hast. Und entsprechend musst du halt das Durchdenken bei dem Charakterkram dann im Nachhinein nachholen. Und es war so, es war eine Szene war da irgendwie so, die am Anfang, weißt du, und dann hast du plötzlich die Kurve gekriegt. Dann war plötzlich Charakter da. Da hatte ich das Gefühl, ist dir auf einmal aufgegangen, worum es in dieser Szene geht. Das war so ein bisschen wie Interview with a Vampire, wenn Claudia auftaucht. So, auf einmal gehen die Lichter an. Und das war aber halt so ein Moment, wo das super funktioniert hat, und dann bist du aber wieder mehr so ins Platzhaltermäßige gerutscht. Dass man so merkt, so, okay, da steht noch nicht, was da eigentlich auf die Seite hingehört. Oder da ist der Versuch rauszufinden, was auf die Seite gehört, aber es war noch nicht so mega von Erfolg gekrönt. Mhm. Aber ich war auf jeden Fall sehr stolz auf dich, als ich diese zweite Hälfte dieser Szene gelesen habe, weil ich mir so, bis zu dem Punkt dachte ich mir wenn ich der Ela das jetzt sage, dass das mit den Charakteren noch, dass das wieder irgendwie so schwierig ist, so, dann ist sie bestimmt total traurig. Und dass es nicht so wirklich besser geworden ist, aber dass es halt immer noch sehr beta-mäßig ist. Ich meine, ja, es ist eine Beta-Version, natürlich ist die beta-mäßig, aber dass da jetzt noch nicht so viel drin ist, wie ich mir oft hatte, und dann kommt irgendwie das Ende dieser Szene und das ist so quasi vergoldet im Vergleich zum Anfang der Szene, wo ich dann dachte, so doch, sie hat drauf geachtet, sie ist sich dessen bewusst, das ist nur einfach noch nicht an allen Stellen so 100% bis an die Oberfläche gekommen, sondern ist noch so ein bisschen unter Worten begraben. Und so, da war ich stolz auf dich und habe mich total gefreut über die
zweite. Ja, dann kann ich mich ja darauf auch schon mal freuen. Also wie gesagt, ich finde es halt immer wieder spannend, weil, also auch wie unterschiedlich Feedback ist, was ich dann tatsächlich auch oft darauf zurückführe, dass, also was heißt darauf zurückführen, ich weiß, dass verschiedenen Menschen halt verschiedene Dinge beim Lesen wichtig sind. Das haben wir auch schon festgestellt, wenn wir Bücher lesen oder Serien gucken oder so, dass wir sehr unterschiedlich sind und auf sehr verschiedene Dinge Wert legen in den Medien, die wir so konsumieren. Von daher ist es halt, aber es ist halt trotzdem an den eigenen Geschichten halt immer wieder total spannend mitzuverfolgen, woran sich halt verschiedene Leute stören oder was sie dann halt auch irgendwie einfach so mitnehmen, was der eine gut findet, das findet der andere vielleicht total doof und umgekehrt. Also ich finde das immer spannend. Ich meine, als Autorin muss ich mich dann nachher hinsetzen und mir denken, okay, aber was will ich denn jetzt erzählen? Weil gerade wenn du halt sehr divergierendes Feedback bekommt, ich meine, da haben wir ja auch schon Ewigkeiten drüber gesprochen, ne? Wenn man halt sehr divergierendes Feedback bekommt zu den zu ähnlichen Themen, ist es natürlich immer schwierig, weil wenn der eine sagt, dieses eine Ding finde ich total scheiße, und dann kriegst du anderes Feedback, was sagt so, oh, dieses eine Ding fand ich total cool.
Aber auf der anderen Seite ist es dann, wenn du irgendwie von all deinen LeserInnen gleichzeitig das Feedback kriegen würdest, oh, das ist aber nicht so gut, dann weißt du, okay, da muss ich irgendwas dran ändern. Aber wenn die eine sagt irgendwie, ne, das finde ich aber doof, und die andere sagt, ja, das finde ich aber total toll, dann hast du im Grunde an der Stelle, kannst du einfach völlig frei entscheiden, was dir am besten gefällt.
Ja.
Weil halt es zumindest diese eine Person gab, der das auch entsprochen hat und so.
Und ja, ich meine, am Ende müssen wir halt alle entscheiden, weil es unser Baby ist. Ne? Am Ende steht da mein Name drauf und ich muss dahinter stehen, was da passiert.
Aha.
Aber es oft versucht man, also ich schließe jetzt hart von mir auf andere, wie immer, oft versucht man ja trotzdem noch so eine Art Kompromiss zu finden. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel der Meinung bin, ne, so ja, aber diese Änderung, die du gerne hättest, will ich aber aus verschiedenen Gründen nicht machen. Und ich habe, ne, wie gesagt, ich hab mir das überlegt, weil das, finde ich, ist immer so das Minimum an Respekt, dass man jedem Feedback entgegenbringen sollte, dass einem respektvoll entgegengebracht wird, dass man drüber nachdenkt. Aber wenn man sich dagegen entscheidet und Gründe hat, sich dagegen zu entscheiden, gibt es ja trotzdem noch die Möglichkeit, vielleicht den Kern des Feedbacks aufzugreifen und vielleicht irgendwie auf andere Weise umzusetzen, auch wenn man jetzt diesen konkreten Vorschlag nicht umsetzen will.
Ja, oder was wir auch oft sagen, ist das Feedback hinter dem Feedback zu finden.
Ja. Na, also wie gesagt, so ein bisschen den Kern umzusetzen, das thematisch umzusetzen, aber nicht praktisch in der Form, wie es halt vorgeschlagen wurde. Das ist halt, ne, ja. Manchmal geht es nicht, aber erstaunlich oft geht es halt doch schon irgendwie. Und dann ist halt die Frage, wird der oder die spezifische Leserin, die jetzt diesen praktischen Vorschlag hatte, wie sie es halt irgendwie besser oder anders oder sonst wie gemacht hätte, wird die dann mit dem Kompromiss glücklich sein? Weiß man nicht. Aber zumindest kann man dann davon ausgehen, dass vielleicht andere Lesende, die vielleicht auch irgendwie die Umsetzung so ein bisschen anders gewollt hätten, sich vorgestellt hätten, vielleicht mit dem Kompromiss dann leben können. Und wie gesagt, ab irgendeinem Punkt muss man sich für die Wall of Crazy entscheiden und so alle möglichen Erwartungen, die andere Leute haben könnten, einfach mal hinten anstellen und sich sagen, so ja, aber das ist jetzt so, wie ich das möchte. Und das ist jetzt die Entscheidung, die ich getroffen habe. Und dann ist das so.
Ja. So ist das. Ah. Oh. Ela.
Ja.
Ich bin fertig.
Ich bin auserzählt jetzt. Ich habe tatsächlich wieder viel mehr erzählt, als ich eigentlich dachte, dass ich zu erzählen hätte. Aber das lag an komischen Künstlerdokus, die ich zwischendurch gesehen habe.
Ja, aber das war doch ein sehr interessanter
Die aber zumindest ein neues geflügeltes Wort gestiftet haben. So,
ich werde jetzt
immer so an die Wall of Crazy denken.
Aha.
Wenn ich wieder irgendwie in übertriebenes Threat-Modeling übergehe und mir irgendwelche dämlichen Zielgruppenerwartungen irgendwie versuche auszudenken, dann werde ich mich an die Wall of Crazy erinnern und dann ist wieder alles gut.
Genau. Und wenn ich irgendwie komische Erwartungen an mich selber habe oder irgendwie versuche, meiner Geschichte Grenzen aufzuerlegen, denke ich an die Wall of Crazy und lasse meine Freak Flag im Winde flattern.
Na, von daher haben wir doch alles richtig gemacht.
Genau, super. Ja, ich meine, es sind jetzt noch keine 3 Stunden, aber...
Naja, man muss es ja auch nicht übertreiben, da wir gerade festgestellt haben, dass wir beide nicht so gut im Sommer sind.
Ja, nee, Sommer ist auch nicht so meins. Es ist meistens zu warm.
Ja, ist das, denke ich, voll okay. Dann
so ist das.
Würde ich sagen, die nächste Folge ist dann schon der Workshop August.
Mhm.
Das ist nach meinem Sommerurlaub. Da erwarte ich also von mir selber irgendwie furchtbar ausgeruht und motiviert zu sein. Wir werden mal gucken, wie das funktioniert.
Ja.
Wie sich das so ausspielt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis denn. Ciao, ciao.